Schwestern und Brüder, vielleicht hätten wir eigentlich umgedreht lesen müssen. Erst das Evangelium und dann die Epistel, die der Predigtext ist, aus dem Hebräerbrief. Da ist davon die Rede im Evangelium am dritten Tag. So geht's los. Und am Ende heißt, das war das erste Zeichen, das Jesus tat. Am dritten Tag feiern wir auch Ostern. Da geht das Neue los, sozusagen. Und so heißt es dann hier auch, das Neue geht los bei Jesus, indem er Fest feiert. Darauf achten, dass das Fest, das die Menschen ausgerichtet haben und das so an seine Grenzen kommt, weil der Wein ausgeht, nicht vorzeitig zu Ende ist. Er schenkt sozusagen aus der Fülle Gottes dazu. Jetzt müssen wir nicht denken, dass alle Wasserflaschen, die wir aufschrauben, wenn wir beten, hinterher Wein sind. Deswegen heißt es am Schluss, das war das erste Zeichen. Jesus setzt ein Zeichen, dass die Wirklichkeit Gottes unter die Menschen gekommen ist. Und bei Gott sitzen wir nicht bei Brot und Wasser, sondern am Festtisch mit Wein und edlen Speisen. Das ist die Erfahrung, die Menschen damals immer wieder mit Jesus gemacht haben. Die Fülle Gottes ist über ihrem Leben sozusagen ausgegossen worden. Das Heil. Auf vielfältige Weise. Wir kennen alle manche Geschichten und sie in der Christenlehre gehört oder im Konfirmandenunterricht oder im Religionsunterricht. Ob es nun die Blinden waren oder die Lahmen oder Zachäus, das Mädchen, das schon gestorben war. Die Fülle der Liebe Gottes ist ihnen in Jesus Christus begegnet und dann wurde das Leben gefeiert, die Gemeinschaft. Das wieder zurückgeholt sein in die Gemeinschaft der Lebendigen. Das müssen wir sozusagen im Hinterkopf haben, wenn wir dann diesen etwas eigenartigen Text aus dem Hebräerbrief lesen. Der Hebräerbrief heißt Hebräerbrief, weil er an Menschen geschrieben ist, die sozusagen aus der jüdischen Tradition kommen, die ganzen alttestamentlichen Geschichten kennen, die Zusammenhänge kennen, wie im Alten Testament schon vom Heil Gottes die Rede ist. Und da ist nämlich auch in dem Kapitel davor der Glaubensweg im Alten Bund, so heißt die Überschrift, beschrieben. Exemplarisch an verschiedenen Menschen aus dem Alten Testament beschreibt der Schreiber, wie die Menschen zu Gott gefunden haben, wie sie aus der Gnade Gottes gelebt haben, wie sie im Gehorsam Gott gegenüber gelebt haben. Und dann geht das Kapitel 12 los, darum auch wir. Und wir haben jetzt ja sozusagen noch all die Glaubenszeugnisse aus dem Neuen Testament. Oder, wenn wir in die Geschichte gucken, ich habe als junges Mädchen auch immer wieder Lebensgeschichten gelesen von Leuten, die mit Gott gelebt haben. Oder ob es jetzt irgendeine Großmutter war oder eine Urgroßmutter. Wir hatten am Freitag die Beerdigung, da hatten wir von den russlanddeutschen Großmüttern ein altes, zerlesenes Gesangbuch, also Texte, die mit eigener Hand aufgeschrieben waren. Und als ich die Texte gelesen habe, zu Hause schon, weil ich eins mit nach Hause genommen habe, da habe ich gemerkt, wie die Alten daraus Kraft geschöpft haben. Aus den Liedtexten, aus den Gebeten. Also das Glaubenszeugnis unserer Vorfahren. Darum auch wir, weil wir eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, lasst uns ablegen alles, was uns beschwert und die Sünde, die uns ständig umstrickt. Also alles, was uns wieder rausfangen will aus der Gemeinschaft mit Gott. Und lasst uns laufen mit Geduld, oder man könnte auch sagen mit Ausdauer, in den Auseinandersetzungen, oder bei Luther steht im Kampf, der uns bestimmt ist. Klare Ansage. Das Leben als Christen in dieser Welt ist kein Spaziergang und wir sind nicht auf Rosen gebettet. So wie die Alten auch nicht. Was die russlanddeutschen Geschwister erlebt haben in den Jahrhunderten, wie sie ausgewandert sind, wie sie dann da ein neues Leben aufgebaut haben in Russland und wie sie dann deportiert wurden in den 30er Jahren und wie manche oder viele dann wieder hier zurück nach Deutschland gekommen sind und vielleicht dachten, sie könnten hier anknüpfen an dem Alten und dann war es hier auch ganz anders. Es ist kein Zuckerschlecken, kein Spaziergang. Und wir alle haben auch unsere ganz persönlichen oder familiengeschichtlichen Themen, sodass wir merken, ja, es gibt immer wieder Dinge, die uns von Gott wegziehen wollen, die uns ständig umgarnen, nicht zuletzt die Nachrichten, all die Botschaften von da draußen, die uns Angst machen wollen. Lasst uns laufen in Ausdauer, mit Ausdauer in den Auseinandersetzungen, die uns bestimmt sind. Weil wir eine Wolke von Zeugen um uns haben, das ist ja wie so ein Schutzraum, ne? Eine Wolke von Menschen, die vor uns im Glauben gelebt haben. Und wenn wir die Bibel lesen, dann treten wir sozusagen hinein in diese Wolke. Deswegen können wir auch die Auseinandersetzung, den Kampf bestehen. Dieser Tage gab es bei Telegram so ein Post, da sah man einen englischen Bibeltext durchlaufen, ganz schnell, und immer kam auf Englisch die Worte, fürchtet euch nicht. Fürchtet euch nicht. Wir haben es jetzt erst zu Weihnachten wieder gehört, aber ich habe nicht nachgezählt, könntet ihr ja zu Hause mal machen. Wie oft in der Bibel fürchtet euch nicht steht. Und indem ich sozusagen in diese Wolke der Zeugen mich hineinbegebe, und in die Worte der Heiligen Schrift, dann trete ich hinein in dieses fürchtet euch nicht. Sagt Gott. In der Welt ist manches zum Fürchten. Zum Haare rauchen, zum Ärgern. Aber von Gott kommt uns entgegen, fürchtet euch nicht. Weil wir diese Wolke von Zeugen haben, brauchen wir uns auch in den Auseinandersetzungen nicht fürchten. Lasst uns laufen, mit Ausdauer in den Auseinandersetzungen, in dem Kampf, der uns bestimmt ist, der in dieser Welt noch ist. Und aufschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Uns immer wieder an Jesus orientieren, ausrichten. Deswegen feiern wir auch Gottesdienst, deswegen feiern wir Heiliges Mahl. Hineintreten in den Liebesraum Gottes, in den Raum der Geborgenheit und des Friedens, damit wir draußen in den Auseinandersetzungen unserer Welt und unseres Alltags Kraft haben. Das ist sozusagen der Vorlauf. Und dann kommt unser Text. Es geht wieder mit Darum los, weil wir diese Wolke von Zeugen um uns haben, weil wir geborgen sind in der Liebe Gottes, darum stärkt die müden Hände und die wankenden Knie, und macht sichere Schritte mit euren Füßen, damit nicht jemand strauchle wie ein Lama, sondern vielmehr gesund werde. Stärkt. Macht sichere Schritte. Ansagen. Wenn wir wahrnehmen, dass wir in so einer großen Wolke, in so einem Schutzraum leben, dann dürfen wir den auch in Anspruch nehmen. Also wenn die Jungen heute noch in den alten Gebetbüchern lesen, dann kommt ihnen was entgegen von der Kraft der Alten, die manches durchgestanden haben, was schlimmer war als das, was wir heute erleben. Wenn wir miteinander aus unseren Gesangbüchern die alten Lieder singen, dann ist es ja nicht nur alles Zeug. Wir wollen jetzt nur noch moderne Lobpreislieder singen. In den alten Liedern der Alten im 30-jährigen Krieg und was da alles so gedichtet wurde, Paul Gerhardt, der hat ja nicht auf Rosen gelebt. Da ist eine Kraft dahinter und wenn wir uns in diese Kraft hineinstellen, dann können wir auch merken, wie sie für uns fruchtbar wird. Darum, stärkt die müden Hände, macht fest die wankenden Knie, macht sichere Schritte mit euren Füßen, damit nicht jemand strauche wie ein Lama, sondern vielmehr gesund werde. Dann heißt es hier, jagt den Frieden nach. Mit dem Jagen habe ich immer so ein bisschen ein Problem. Den Frieden will ich nicht erschießen. Mit ganzem Einsatz seid auf Frieden bedacht. Mit jedermann. Und mit ganzem Einsatz seid bedacht eurer Heiligung. Und das klingt ganz hochtrabend. Das heißt der Heiligung. Immer mehr hineinwachsen in das, was Gott in uns hineingelegt hat und was Jesus uns vorgelegt hat. Also das heißt, an uns arbeiten und an uns arbeiten lassen. Und das geht bis in die kleinen Alltagsdinge. Charaktereigenschaften, wo wir merken, dass wir den anderen auf die Nerven gehen. Oder wo die anderen uns das oft genug sagen. Bis hin in unsere äußere Erscheinung. Bin ich eigentlich einladend für andere oder laufe ich immer mit so einem Mundwinkel rum? Bin ich so beschäftigt mit mir, dass ich auf der Straße gar niemand sehe? Und alle dann denken, meine Güte, die will Christ sein. Die sieht immer eine Büsche und sieht niemand. Und so weiter. Sie können alle selber überlegen. Seid ganz darauf bedacht, im Frieden zu sein mit jedermann. Jetzt könnte ich eine lange Ausführung machen über die Jahreslosung. Das machen wir heute nicht. Was denn das bedeutet? Friede heißt nicht immer kein Beigeben. Dem Frieden dienen kann auch, dass ich auf gute Weise in Liebe, wie es in der Jahreslosung heißt, in die Auseinandersetzung gehe, weil Dinge besprochen werden müssen. Mit ganzer Ausdauer, mit ganzer Kraft seid auf den Frieden bedacht mit jedermann und der Heiligung. Und jetzt kommt noch ein Nachsatz, der macht deutlich, wie wesentlich das ist. Ohne die niemand den Herrn sehen wird. Die Gemeinschaft mit Jesus ist nicht zu haben, indem ich sage, gut, ich bin jetzt getauft und ich gehe mal in den Gottesdienst und nur ist gut und dann komme ich schon in den Himmel. Wie hieß es am Anfang? Lasst uns laufen in Geduld, in dem Kampf, der uns bestimmt ist. Unser Leben in dieser Welt ist Aufgabe. In Frieden zu kommen, mit uns selbst, mit den anderen, mit Gott sind wir eigentlich im Frieden. Und diesen Frieden, der uns von Gott geschenkt ist, anzunehmen. Und dann darauf bedacht sein, auch im Glauben zu wachsen. Und dieses im Glauben wachsen bedeutet, dass es völlig durch uns durchgeht. Dass es mit unserem ganzen Leben zu tun hat. Eben auch mit unserem Charakter. Seid ganz auf den Frieden bedacht, mit jedermann und der Heiligung, ohne die niemand den Herrn sehen wird. Es wird ganz ernsthaft. Und seht darauf, dass nicht jemand Gottes Gnade versäume. Dass nicht etwa eine bittere Wurzel aufwachse und Unfrieden anrichte und viele durch sie unrein würde. Dass nicht jemand sei ein Abtrünniger oder Gottloser wie Esau, der um einer Speise willen seine Erstgeburt verkaufte. Das ist die große alttestamentliche Geschichte mit Esau und Jakob, wo Esau, weil er Hunger hatte, den Segen, den großen Segen, den der Erstgeborene kriegt, verschleudert hat. Also, lieber, wie war das, den Schwarzen in der Hand als die Taube auf dem Dach? Kein Belohnungsaufschub. Nicht die Energie abzuwarten, dass es soweit ist, sondern erstmal zu nehmen, was ich kriegen kann. Und wenn ich in dieser Welt so lebe, nehmen, was ich kriegen kann, dann kann es sein, dass ich darüber das ganze Große verliere, weil ich mich in den Dingen dieser Welt verloren habe. Seht darauf, dass nicht jemand die Gnade Gottes versäume, die zu spät kommt. Wir kennen alle die Geschichte, die im November irgendwann im Gottesdienst ist, wenn es so um Endzeit geht, mit den klugen und den törichten Jungfrauen. Wir wollen das nicht hören. Wir denken immer, Gottes Liebe, die ist immer und endlos. Aber wir wissen alle, dass es in dieser Welt auch nicht so ist. Dass der Zug wartet und wartet und wartet und wenn ich 10 Minuten später auf den Bahnhof komme, steht er immer noch da. Nee, dann ist er weg. Seht zu, dass nicht jemand Gottes Gnade versäume, dass nicht etwa eine bittere Wurzel aufwachse und Unfrieden anrichte und viele durch sie unrein werden. Dass nicht jemand sei ein Abtrünniger oder Gottloser wie Esau, der um der einen Speise will. Also der hatte nicht ausgesorgt für den Rest des Lebens, sondern bloß für eine Antwort. Seine Erstgeburt verkaufte. Und dann wollte er, als es soweit war und der Vater gesegnet hat, dass die andere Geschichte mit dem Jakob, der ihn betrogen hat, auch nicht die Welt war, steht nochmal auf einem anderen Blatt. Aber dann stand er da und es gab nichts mehr. Und dann kommt dieses mit dem Dunkel und der Finsternis. Das ist eine Anspielung auf das Volk Gottes, was am Horeb steht, am Berg Gottes. Und Mose sagt, kriegt von Gott den Auftrag, lass, die sollen da unten bleiben. Komm du alleine auf den Berg und dann ist da, ja, man könnte denken, es ist ein Vulkanausbruch oder Erdbeben. Alles ganz, sieht ganz gefährlich aus. Und die Leute sagen, Mose, mach du das mal, lass uns damit in Ruhe, das ist uns alles viel zu heiß. Und der Schreiber des Hebräerbriefs sagt, so habt ihr Gott ja gar nicht erlebt. Ihr seid nicht gekommen so zu so einem erschreckenden, furchtbar wirkenden, bedrohlichen Gott, sondern ihr seid gekommen zum Berg Zion, zu der Stadt des lebendigen Gottes, dem himmlischen Jerusalem und den vielen tausend Engeln und zu der Versammlung der Gemeinde der Erstgeborenen, die im Himmel aufgeschrieben sind und zu Gott, dem Richter über alle und zu den Geistern der vollendeten Gerechten und zu dem Mittler des neuen Bundes Jesus und zu dem Blut der Besprengung, das besser redet als Abels Blut. Seht zu, dass ihr den nicht abweist, der da redet. Auch wieder große Worte. Aber wir haben vielleicht gemerkt, hineingenommen in eine große Gemeinschaft der Erlösten im himmlischen Jerusalem. Also der Briefschreiber, der malt jetzt der Gemeinde vor Augen, das ist der Gott, den ihr erlebt habt. Ihr seid hineingenommen in die Stadt Gottes, auf den Berg Zion, ins himmlische Jerusalem, in die Gemeinschaft mit den Engeln und den Erlösten. Ihr seid gekommen zu Jesus, dem Mittler des neuen Bundes. Ihr seid erlöst durch sein Blut. Seht zu, dass ihr den nicht abweist, der da redet. Oder ich formuliere es mal andersrum. Wollt ihr den abweisen? So groß ist die Einladung. Und jetzt komme ich nochmal zu uns. Ein neues Jahr hat begonnen. Die Nachrichten sind, wie sie sind. Und was mache ich jetzt? Wo stelle ich mich hinein? In die Nachrichten dieser Welt? Oder in die Wolke der Zeugen, in das himmlische Jerusalem. Was lasse ich auf mich wirken? Jetzt hat mal jemand zu mir gesagt, die Christen müssen an Gott glauben, nicht an den Fernseher. Das wäre spannend. Und auch dieser Tage habe ich gehört, da sagte jemand, wenn alle zu den Demonstrationen gingen, dann war das da in der Zeit und in dem, wenn man da so gemeinsam war, schon eine Kraft. Aber dann geht jeder wieder nach Hause und schaltet den Fernseher ein. Und dann ist er raus aus der Kraft. Und dann ist er wieder in dem kleinen Bild, was uns da erzählt wird. Und das große Bild der Wolke von Zeugen, die ganz bedrohliche Zeiten überlebt haben, die sich an ihren Bibeln und an ihren Gesangbüchern festgehalten haben und daraus Trost und Kraft geschöpft haben, um auch im Widerstand oder im Gegenüber zu der Welt zu bleiben. Da Das geht uns dann verloren. In welcher Sprache leben wir? Ich meine jetzt nicht Deutsch oder Russisch oder so, aber welche Sprache ist es, die uns zutiefst nähert? Und das war wieder, ich rede immer noch von euch, weil es mir so eine Erfahrung war am Freitag mit eurer Beerdigung. Da waren die Freundinnen der Verstorbenen auch alles russlanddeutsche Frauen. Wir haben dann noch gesprochen und dann sagte die eine, naja, eigentlich sind wir nirgends zu Hause. Russisch haben wir als Kinder gar nicht gelernt, weil die Großmütter alle Deutsch gesprochen haben. Das haben wir dann irgendwann gelernt. Aber wir haben auch das alte Deutsch nur gelernt. Und dann sind sie hierher gekommen und mussten Deutsch reden und können das auch ganz gut. Aber richtig Heimat ist keine der Sprachen. Fremdlinge. Und wir selber, wir reden alle Deutsch, wir sind hier in unserem Land und so weiter. Aber welche Sprache reden wir? Und in welcher Sprache leben wir? In der Sprache der Heiligen Schrift? Unserer christlichen Lieder? Oder in der Sprache des Fernsehens? Das macht was mit uns. Leben wir in dem großen, offenen Horizont, dass Christus wiederkommt und Gott alles neu machen wird? Oder leben wir in der Sprache dieser Zeit mit all den Ängsten und Bedrohungen, den klein gemacht werden und den Ausweglosigkeiten? Wenn wir jetzt ins neue Jahr gehen, wo gehen wir hinein? Mit welcher Sprache, mit welchem Denken? Denn Sprache ist ja auch immer Denken. Mit welchem Denken gehen wir durch den Tag? Und jetzt wird es wieder ganz klein. Was mache ich morgens als erstes? Das Radio anschalten und denken, ach du Schande? Oder die Losung aufschlagen? Oder was auch immer? Ein Andachtsbüchlein? Und mich in den großen Rahmen von Gottes Heil stellen? Das macht was mit uns. Stellen wir uns hinein in die große Wolke der Zeugen. Stellen wir uns hinein in die Hoffnung auf das neue Jerusalem, damit wir laufen können mit Ausdauer und Kraft in den Auseinandersetzungen, die unser Leben gerade ausmachen. Seid auf Frieden bedacht mit jedermann. Und seid bedacht auf eure Heiligung, also auf euer immer näher heranrücken an Jesus, in der Gemeinschaft mit ihm leben, damit wir alle miteinander den Herrn sehen werden. Amen. Und der Friede Gottes, der unser Denken weit übersteigt, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus.
Amen.
Das Schlussklavier schlägt erinnert noch einmal an das Evangelium von heute, die Hochzeit zu Kana. Es ist vielleicht eines der romantischsten Hochzeitsklavierstücke.